Ich glaube, es gibt kein Thema, worüber Christen mehr reden und sich trotzdem so schwer damit tun wie Gemeinschaft. Theoretisch, denke ich, gibt es hier bestimmt den einen oder anderen, der hier ganz leicht einen perfekten Vortrag darüber halten könnte, wie Gemeinschaft funktioniert, was es heißt, wie es auszusehen hat, was alles dazugehört und so. Soweit, so gut. Wen ich suche, aber bisher noch nicht gefunden hat, ist derjenige, der es nicht nur theoretisch hier vorne vorstellen, vortragen kann, sondern damit es einfach mal praktisch vorlebt, der mich mit reinnimmt, wo ich mir das Ganze anschauen kann, mitmachen kann, wie das Ganze aussieht und einfach die praktische Umsetzung erfahre. Ja, wir sind hier als Gemeinde zusammen in einer Gemeinschaft. Zum einen Sonntagmorgens, gemeinsam im Gottesdienst. Aber ich hoffe auch, außerhalb von diesen 90 Minuten hier jeden Sonntag, im Hauskreis, Teamkreis, Frauenstunde oder was weiß ich, welcher Kreis auch immer. Ich glaube, es gibt schon das ein oder andere Angebot. Oder auch ganz privat zu Hause, ohne irgendeinen bestimmten Rahmen. Bestenfalls habe ich Bereiche, in denen ich mich einbringe und andere, wo ich einfach nur da sein kann und genießen kann. Aber wie oft erwische ich mich selber dabei, vielleicht nicht mal unbedingt öffentlich, dass ich mehr Gemeinschaft fordere, dass mir irgendwie, ja, zu wenig ist, ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr. Und mich dann auf der anderen Seite aber hier und da und dort der Gemeinschaft immer wieder verweigere. Mir fällt auf einmal ein, was ich noch Wichtiges zu tun habe. Oder was mir jetzt gerade nicht passt, warum ich nicht hingehen kann. Ich glaube, hier bin ich ein perfektes Beispiel dafür, wenn die Frage im Raum steht, ja, was ist denn ein Heuchler? Und dann kommt es ganz oft noch dazu, dass ich mich auf das Menschliche fixiere. Dass ich mich auf mich fixiere. Ich suche mir eine Gemeinschaft aus, in der ich hoffentlich nur die vorfinde, die meinen Vorstellungen entsprechen. Oder die, die mir folgen, die mir hinterherlaufen, wo ich einfach, ja, sagen kann, wo es lang geht, wie es vorwärts geht. Oder ich suche mir eine Gemeinschaft, wo ich hingehe mit der Erwartung, dass meine Mängel, meine Defizite ausgeglichen werden. Dass sich jemand mir annimmt, so nach dem Motto, hier, hallo, guck mal, hier, ich habe ein Problem. Mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, mir geht es ziemlich kacke. Sieht mich endlich jemand, hilft mir endlich jemand. Irgendwie, mach doch mal. Dadurch stelle ich aber den anderen so hohe Erwartungen, die sie niemals erfüllen können. Die Folge davon ist dann Unzufriedenheit bei mir. Was mache ich, wenn ich unzufrieden bin? Ich laufe weg, ich gucke, dass ich die Gemeinschaft meide. Was will ich denn da noch? Also ihr seht, es ist ein Thema, das zumindest mich sehr beschäftigt. Ich will mit euch einen Teil von meinen Gedanken teilen. Vielleicht beschäftigt dich das Thema auch. Dann kannst du hier ja mal zuhören und dann vielleicht mit meinen Gedanken deine Gedanken weiterbringen. Falls es dich nicht interessiert, hör einfach trotzdem mal zu. Was mir als erstes aufgefallen ist, Gemeinschaft funktioniert nicht allein. Gemeinschaft funktioniert zusammen. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit Bergsteigern auskennt. Aber wenn man Bergsteiger beobachtet, sind die meistens gemeinsam unterwegs. Gleich sind sie gemeinsam unterwegs. Und sie sind gemeinsam an einem Seil unterwegs. Es ist nie oder selten ist einer alleine. Da ist hier einer, dort noch einer. Und sie haben dadurch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Wichtig ist aber, ich muss selber, wenn ich in der Gemeinschaft sein will, mit den Bergsteigern, an dem Seil mit dran sein. Ich kann die nicht einfach nebenher laufen. Wenn ich nebenher laufe, bin ich nicht an dem Seil mit dran. Und ich muss mich mit einbringen. Was bringt es, wenn man jetzt hier in dem Fall zu dritt irgendwo dranhängt und nur der vorne, der eine zieht? Also ich merke hier, da zieht die ganze Zeit jemand, aber irgendwie, ich mag nicht unbedingt mit. Ich glaube, nach 5 Minuten sagt er da vorne, ich habe keinen Bock mehr, lass mal das bleiben, taugt nichts. Wenn aber alle gemeinsam gehen und alle gemeinsam an dem Seil dran sind, dann ist kein Problem, wenn einer mal strauchelt, wenn einer mal fällt. Die anderen sind da, um ihn zu halten. Sie können ihn weitertragen, sie können ihn durchtragen zur Not. Und was richtig cool wäre, wenn wir es als Gemeinde schaffen, in so einer Seilschaft unterwegs zu sein. Dass wir uns einander tragen können und jeden Einzelnen über seinen Berg tragen, den er zu bewältigen hat. In Galater 6, Vers 2 heißt es, helft euch gegenseitig, wo ihr Probleme habt. Und wo es mal hart auf hart kommt, da seid füreinander da. Das ist es, was Jesus von euch will. Bin ich bereit für sowas? Eine Gemeinschaft, eine Seilschaft, in der ich mich investiere, in der ich helfe, aber auch Hilfe erfahren kann. Wenn ich nur komme und dann gleich wieder gehe, werde ich wohl keine echte Gemeinschaft erleben. Was aber doch das Ziel von der Gemeinde sein soll. Auf der anderen Seite habe ich nicht die Möglichkeit, irgendjemand zu helfen oder Hilfe zu erfahren, wenn ich nicht an dem Seil mit dran bin. Wenn ich nicht am Seil dran bin, stürze ich unter Umständen auch direkt selber mal ab, wenn ich zu nah an eine Gletscherspalte gerate. Ich werde die heilende Gemeinschaft, den Segen von der Seilschaft an der Gemeinde nur erleben und erfahren, wenn ich mich selber auch öffne. Wenn ich anderen was von mir preisgebe, wenn andere über mich Bescheid wissen. Wenn ich von meinen Lasten erzähle, von meinen Sorgen erzähle oder auch von meiner Schuld oder Sünde berichten kann. Alleine werde ich eingehen. Auch Christen, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, werden ohne so eine Seilschaft den Berg des Leidens und der Anfechtung, der immer wieder kommen wird, nicht durchstehen können. Nur in der Gemeinschaft können wir voneinander lernen. Nur in der Gemeinschaft können wir erfahren, wo der Einzelne in seinem Glauben steht, wo der Einzelne mit Jesus unterwegs ist. Nur dadurch haben wir die Möglichkeit, ermutigt zu werden oder auch andere zu ermutigen und weiterzubringen. Was beinhaltet so eine heilende Gemeinschaft alles? Ich habe mal 3 Verse ausgesucht, aber wenn man die Bibel durchguckt, da findet man noch ein paar mehr. Der eine, wie gerade eben schon erwähnt, Galater 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig, wo ihr Probleme habt und wo es einfach hart auf hart kommt. Seid in den Situationen füreinander da. Weil es das ist, was Jesus von euch will. In Römer 12, Vers 15 heißt es, wenn die Leute gut drauf sind, freut euch mit ihnen. Aber wenn sie depressiv sind, dann weint mit ihnen. Es hat was mit Empathie zu tun. Ich muss den anderen verstehen. Ich muss mich in ihn hineinversetzen. Ich muss nachvollziehen können, wie es ihm geht, was in ihm passiert. Und am besten diese Momente teilen. Wenn ich den anderen aber nicht kenne, wenn ich dem anderen nichts von mir preisgibt, er mir nichts preisgibt, werde ich niemals dahin kommen, dass ich mit dem anderen die schönen Momente und aber auch die schweren Momente teilen kann. Da habe ich noch Jakobus 5, Vers 16. Darum ist es eine gute Idee, wenn ihr vor den anderen euren Mist bekennt, damit ihr gesund werdet. Gebete von jemand, der sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat, haben eine große Auswirkung. Das andere braucht, um mit ihnen über einen Mist zu reden, den man selber verbockt hat, ist so wichtig. Das habe ich selber schon öfters erlebt. Es ist viel einfacher, mit der Hilfe von anderen frei zu werden, aus irgendeinem Sündensumpf wieder rauszukommen und dadurch Heilung zu erleben. Alleine ging mir immer irgendwann die Kraft aus. Natürlich ist es möglich, dass ich das alleine mit Jesus regel und versuche, irgendwie durchzuziehen. Aber warum soll ich es denn unbedingt so schwer machen, wenn ich Jesus habe und die anderen noch dazu nehmen kann? Warum nicht noch jemand dazu und nicht alleine hier kämpfen? Gemeinschaft ist aber auch was sich nicht irgendwie so nebenbei mal erledigen lässt, so zwischen Tür und Angel. Und auch nicht nach Lust und Laune. So, ja, heute habe ich mal Bock, morgen eher nicht. Gemeinschaft lässt sich auch nicht immer unbedingt durch Sympathie erledigen. Dass ich nur mir die raussuche, wo es gerade läuft, wo es gerade passt. Ich glaube, wenn wir hier nur mit denen zusammensitzen würden, wo alles passt, wo wir so die beste Beziehung haben, ich glaube, wir wären ein sehr, sehr kleiner Kreis. Unter Umständen wäre jeder alleine für sich irgendwo. Nee, Gemeinschaft muss aktiv gelebt werden und Gemeinschaft muss verbindlich gelebt werden. Ich muss was dafür tun. Ich bin mir sicher, die meisten von uns wurden von anderen Christen schon enttäuscht. Man öffnet sich, man vertraut sich jemand an und das Vertrauen wird missbraucht. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn einem aus dieser Seilschaft ein Strick gedreht wird. Und anstatt, dass man durchgetragen wird, wird man einfach fallen gelassen. Man hängt nicht mehr mit dran. Wenn ich einmal fallen gelassen wurde, werde ich mich mit Sicherheit schwerer tun, mich wieder zu öffnen, mich anderen anzuvertrauen, eine neue Seilschaft einzugehen. Vielleicht ist es auch so, dass Schuld nirgendwo so schwer wiegt wie unter Christen. Und zum ungläubigen Nachbar, den vergeben wir schnell mal, wenn er uns nicht grüßt. Oder dem Autofahrer, der auf der Straße rumfährt und uns die Vorfahrt nimmt. Ja, mehr oder weniger schnell. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Der andere ist an der nächsten Kreuzung schon wieder alles gut. Aber wenn uns Geschwister aus der eigenen Gemeinde übersehen, Dinge sagen oder tun, die uns schmerzen, ist irgendwie immer recht schwierig, die Hand zur Vergebung wieder zu reichen. Es ist einfach so, es ist ein Steckenpferd Satans. Unter den Christen einer Gemeinde Streit zu züchten, Unversöhnlichkeit zu züchten. Denn nichts lähmt eine Gemeinde mehr wie fehlende Einheit. Nichts zerstört eine Gemeinde effektiver wie Unversöhnlichkeit und Streit. Gerade deshalb macht es Satan so Spaß, Misstrauen zu schüren, fehlende Vergebungsbereitschaft unter den Christen in der Gemeinde einfach reichlich auszusehen, dass sie einfach sich recht schwer tun und dann irgendwann daran zugrunde gehen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in einer Gemeinschaft leben, wo wir wissen, wo die Einzelnen unserer Seilschaft mit Jesus stehen. Dass wir wissen, wie es dem hier geht. Dass wir wissen, wie es dem hier geht. Und uns nicht nur um uns drehen und denken, ja, irgendjemand würde schon gefragt haben, wie es denen geht und was bei denen los ist. Denn sonst wird es auf einmal passieren, dass wir nur noch die Schwächen und das Versagen von unseren Geschwistern sehen. Und völlig vergessen, wo wir eventuell mal durch sie gesegnet wurden. Die Verletzungen und die Enttäuschungen, die werden so groß, dass wir sonntags einfach denken, ja, brauche ich ja nicht mehr hingehen, bleibe ich zu Hause. Dabei vergessen wir völlig, wie wir Gottes Reden und Gottes Handeln im Gottesdienst schon erleben konnten. Und auf einmal sind die Unterschiede dann so groß, dass sie unüberwindlich werden für uns. Und wir gehen auch nicht mehr in Gruppen oder in Kreise, wo wir nur wenige sehen. Wir gehen nicht mehr in den Hauskreis, wir treffen andere Geschwister nicht mehr und vergessen, wie die anderen uns doch teilweise betend durch so viele Situationen durchgetragen haben. Mir ist eine Begebenheit aus der Bibel eingefallen. Vielleicht hat sie der eine oder andere die Tage schon gehört. Mit Sicherheit werdet ihr dieser Begebenheit aber in den nächsten Tagen noch begegnen. Schon ungefähr 2000 Jahre her, es gab da einen Zimmermann, er hieß Josef. Ich lese aus Matthäus 1, Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte dies jedoch heimlich tun und Maria nicht bloßstellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel. Ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, was geht in dem Josef vor? Da hat er seine Frau fürs Leben gefunden, freut sich wahrscheinlich schon drauf, sie endlich zu heiraten. Dann kommt sie irgendwann von ihrer Tante wieder zurück und ist schwanger. Ja, Josef wollte ein gottgefälliges Leben führen. Und er hat vor seiner Heirat nicht mit Maria geschlafen. Aber da hat man schon eins und eins zusammengerechnet und kam drauf, ja, irgendwas passt nicht, von mir kann das Kind nicht sein. Er hätte jetzt sogar die Möglichkeit gehabt, Maria öffentlich anzuklagen. Das wollte er aber auch nicht, er wollte sie nicht vor den Leuten bloßstellen. Er wollte einfach verschwinden, abhauen, das heimlich auflösen. Und die Sache ist damit erledigt. Wir haben den Josef, der weiß, dass seine Maria schwanger ist. Es muss ein Riesenrückschlag für ihn gewesen sein. Und wahrscheinlich eine sehr tiefe Verletzung. Josef will einfach raus, will nichts mehr mit ihr zu tun haben, will keine Gemeinschaft mehr mit ihr haben. Und ihm ist, glaube ich, auch völlig egal, was die beiden zusammen vorher schon alles erlebt haben. Denn was jetzt vorgefallen ist, das geht für ihn einfach nicht und es soll Schluss sein. Aber ein Engel klärt ihn auf und Josef denkt um. Und ich glaube, er hat auch die richtige Entscheidung getroffen. Wobei es ihm mit Sicherheit nicht ganz leicht gefallen ist. Aber er hat Gott gehorcht. Und ich glaube, das sollten wir auch öfters tun. Auch wenn es unserer menschlichen Natur in erster Linie immer wieder widerstrebt. Ja, hier wurde ich verletzt, hier wurde ich enttäuscht. Aber schauen wir uns mal Jesus an, das Beispiel, das er uns vorgelebt hat. Er hat uns nie gesagt, ja, verlass dich auf deine menschliche Intuition und mach, was dir gerade am besten reinpasst. Nee, er hat gesagt, folgt meinem Beispiel. Und wie wir vorher schon gehört hatten, da gehört auch, liebt eure Feinde dazu. Wenn wir uns da schon schwer tun, bei unseren eigenen Geschwistern, wie sollen wir dann jemals unsere Feinde lieben? Aber das ist unser Auftrag, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, zu leben, um ein Beispiel zu sein hier in dieser Welt. Wie auch immer die Seilschaft aussieht, die jeder Einzelne von uns eingeht. Er wird dabei mit Sicherheit etwas vom Segen der Gemeinde und von der heilenden Gemeinschaft erfahren. Er wird erfahren, dass Gebet eine unglaubliche große Macht hat. Und auch die Erfahrung sammeln können, dass man sich mal fallen lassen kann. Dass man gehalten wird vom Rest der Seilschaft. Dass ich eine Seilschaft habe, wo ich ganz ich selbst sein kann. Wo ich lernen kann, offen und ehrlich zu werden. Vor mir selbst, vor Jesus und vor den anderen. Wo Schuld wirklich genannt werden darf. Wo Schuld auch als Schuld anerkannt wird. Und wo ich die Macht der Vergebung und der Befreiung erleben kann. Es gibt halt nur leider eine Voraussetzung. Ich muss mich, völlig egal in welcher Seilschaft ich mich jetzt hineinbegebe, wirklich öffnen und ich mache mich dadurch verwundbar. Ich weiß schon im Vorhinein, ja, wenn ich jetzt reingehe, wenn ich mich öffne, ich mache mich verwundbar. Die anderen können mich verletzen. Ich erlaube sie ihnen quasi ausdrücklich, dass sie mich jetzt verletzen können, dass sie mir Schmerzen zufügen können. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was die anderen in erster Linie wollen. Wir sind ja hier nicht beim Sadistenclub 43 e.V., sondern in der Evangelischen Freien Gemeinde in Pfullingen. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche wird es auch sein, in irgendeiner Seilschaft, in der ich mich öffne. Und wenn es nur eine Zweierseilschaft ist, wenn es nur zwei Personen sind, die in der Seilschaft unterwegs sind, es führt dazu, dass ich mich verwundbar mache. Ich werde erleben, dass mir Schmerzen zugefügt werden. Genau wie ich aber auch den anderen, ich hoffe mal nicht wissentlich oder ich hoffe mal nicht bewusst, aber wie ich den anderen auch Schmerzen zufüge. C.S. Lewis hat mal gesagt, Liebe und Schmerz sind Zwillinge. Und wir sind Menschen, auch als Christen, haben wir unsere menschliche Natur. Und selbst wenn wir das Beste füreinander wollen, wenn wir einander lieben wollen, werden wir einander verletzen und auch einander und verletzt werden. Liebe und Schmerz gehören zusammen. Es war auch bei den Jüngern damals schon so. Sie hatten auch teilweise eine schmerzhafte Zeit. Und trotzdem war es eine heilende Zeit für sie, wo sie reifen konnten, wo sie gereinigt wurden. Henry Nguyen, der war Psychologe und Priester in Holland, er hat mal gesagt, in jeder christlichen Gemeinschaft gibt es einen Judas. Einen, der uns dem Leiden ausliefert. Aber nicht, damit wir daran zu brechen, sondern, dass wir daran reifen. In der Pädagogik würde das Ganze heißen, Es geht um das Erlernen von Konfliktfähigkeit. Und somit um eine ganz wichtige soziale Kompetenz. Aber diesen schweren Segen der Gemeinschaft werden wir nur erleben, wenn wir vor den Schmerzen der Gemeinschaft nicht fliehen, wenn wir nicht, wenn es brenzlig wird, gehen und abhauen, sondern wenn wir uns richtig hineinbegeben und immer wieder neu miteinander und neu mit Jesus bereit sind, in die Seilschaft hineinzugehen. Die Seilschaft wird immer stärker werden, trotz den Schmerzen, trotz den Niederlagen, die es zwischendrin gibt. Und wir müssen halt mit dem leben, was wir zurzeit haben. Adenauer hat mal gesagt, also ich habe es zumindest so gelesen, ich habe ihn nicht persönlich gehört, nehmt die Menschen, die da sind, andere gibt es gerade nicht. Amen.